internet.
Funkjournal.
Das Antidrohnensystem MIRAPS in Betrieb genommen und in das Verteidigungsdispositiv der rumänischen Armee integriert. Das teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest am Mittwoch mit. Das System wurde Rumänien von den Vereinigten Staaten im Rahmen der bilateralen strategischen Partnerschaft zur Verfügung gestellt. Vor der Indienststellung durchlief MIRAPS die erforderlichen Phasen der Erprobung, Bewertung und operativen Validierung. Das System basiert auf Algorithmen der künstlichen Intelligenz und dient der Erkennung, Verfolgung und Neutralisierung von Drohnen. Seit dem russischen Einmarsch in die benachbarte Ukraine im Jahr 2022 sind zahlreiche russische Drohnen in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich Ende Mai in Galați im Südosten des Landes. Dort stürzte eine russische Drohne auf ein 10-stöckiges Wohngebäude und explodierte. 2 Menschen wurden dabei verletzt. Die Sozialdemokratische Partei PSD in Rumänien hat am Mittwoch angekündigt, die Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen und ihren Vorsitzenden Sorin Grindeanu als Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Zudem beschloss die Parteiführung einstimmig, keine Regierung zu unterstützen, an der die PSD nicht beteiligt ist. Gleichzeitig will sie mit den Parteien, die sich als pro-westlich bezeichnen, über ein Abkommen zur Unterstützung der künftigen Regierung verhandeln. Sorin Grindeanu erklärte, Rumänien brauche dringend eine handlungsfähige Regierung anstelle des derzeitigen Übergangskabinetts, gebildet aus PNL, USR und UDMR. Dieses war am 5. Mai durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgesetzt worden. Grindeanu war bereits von Januar bis Juni 2017 Ministerpräsident. Auch seine damalige Regierung wurde durch ein Misstrauensvotum gestürzt, ein in der rumänischen Nachwendegeschichte einmaliger Vorgang, da der Antrag von seiner eigenen Partei eingebracht wurde. Zuvor war Grindeanu beim damaligen PSD-Chef Liviu Dragnea in Ungnade gefallen. Dragnea wurde später wegen Korruptionsdelikten zu einer Haftstrafe verurteilt. Vor dem Bruch mit Dragnea hatte die Regierung Grindeanu Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht, die nach Einschätzung von Experten darauf abzielten, die Justiz politisch stärker zu kontrollieren und den Kampf gegen Korruption einzuschränken. Die Führung der Nationalliberalen Partei hat eine umfassende Aktion zur politischen Umstrukturierung und zur Bestrafung durch Ausschluss jener Mitglieder eingeleitet, die sich an dem Versuch beteiligt haben, eine von ihrem Parteikollegen Adrian Veșter geführte Regierung einzusetzen, die dem von ihm vorgeschlagenen Kabinett angehörten oder ihm im Plenum des Parlaments ihre Stimme gaben. Bereits jetzt hat die PNL beschlossen, die kommissarischen Leitungen mehrerer Kreisverbände sowie in 4 der 6 Sektoren Bukarests nicht mehr zu verlängern. Wir erinnern daran, dass Präsident Nicu Șordan am 14. Juni den Liberalen Adrian Veșter für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert hat. Der Vorsitzende der Liberalen und amtierende geschäftsführende Ministerpräsident Ilie Bolojan erklärte, die Partei sei vom Staatschef nicht vorab informiert worden und bezeichnete dessen Ankündigung als feindseligen Akt und als Versuch, die PNL zu spalten. Jedes Jahr am 24. Juni feiern Rumänien und seine Diaspora mit einer Reihe kultureller Veranstaltungen den Internationalen Tag der rumänischen Bluse, auch IE genannt. Des Hauptbestandteils der traditionellen rumänischen Frauentracht und Symbol nationaler Identität. Der Tag wird seit 2022 begangen, nachdem er fast ein Jahrzehnt lang auf Initiative der rumänischen Gemeinschaften in der Diaspora und der Förderer der rumänischen kulturellen Identität in aller Welt gefeiert worden war. Der Tag ist eine gute Gelegenheit, die Kreativität, den Fleiß und das Können der Frauen hervorzuheben, die dieses Handwerk weitergegeben haben, teilte das Kulturministerium mit. Das waren die Meldungen bei Radio Rumänien International.
Demnächst folgenden Beitrag unserer Kollegin Leila Kamil geht es weiter im Funktional des deutschen Programms von Radio Rumänien International. Der vierte Auszahlungsantrag im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität ist vollständig genehmigt worden. Rumänien hat dementsprechend am Dienstag weitere 2,25 Milliarden Euro aus dem Europäischen Wiederaufbaufonds Next Generation EU erhalten. Damit flossen erstmals alle beantragten Mittel ohne Kürzungen. Das heißt, die Europäische Kommission hat dabei keine Mittel zurückgehalten. Die Kommission bestätigte auf diese Weise, dass die Regierung in Bukarest sämtliche für diese Etappe vorgesehenen Reformen umgesetzt und alle Investitionsziele erreicht hat. Mit der jüngsten Auszahlung hat Rumänien bereits über 60% der insgesamt 21,4 Milliarden Euro aus dem Post-Corona-Wiederaufbauplan erhalten. Die Überweisung erfolgte nach der Zustimmung des Wirtschafts- und Finanzausschusses des EU-Rates und bis Ende September soll der letzte Zahlungsantrag im Rahmen des Plans eingereicht werden. Interimsfinanzminister Alexandru Nazare erklärte, die 2,25 Milliarden Euro würden in Lei umgetauscht und dem Staatshaushalt zugeführt. Dadurch könnten gerade fällige Zahlungen leichter beglichen werden. Die gute Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission habe auch für das Liquiditätsmanagement des Staates eine wichtige Rolle gespielt, so der geschäftsführende Finanzminister Nazare. Der vierte Zahlungsantrag umfasste 38 Meilensteine und 24 Zielvorgaben, die von der EU in ihrem Umsetzungsstand positiv bewertet wurden. Nazare betonte, alle Vorhaben des Aufbauplans müssten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die europäischen Mittel seien eine wichtige Chance, die Entwicklung Rumäniens durch Investitionen voranzubringen, fügte er an. Sein Kollege, der Interimsminister für Investitionen und europäische Projekte, Dragoș Puslaru, erklärte, wichtige Vorhaben in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Energie seien sichergestellt worden. Alle 7 Krankenhäuser, die im Aufbauplan vorgesehen sind, würden fertiggestellt, versprach der Minister. Auch die Mittel für Bildung, darunter für Schulcampusanlagen und die Ausstattung von Schulen, blieben vollständig erhalten. Im Bereich Energie, Digitalisierung und im Rahmen der Schiene Repower EU waren bereits mehr als 97% der vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt. Mit anhaltendem Einsatz könnten nun auch die verbleibenden Projekte erfolgreich abgeschlossen werden, sagte der Minister.
Wetter haben in den vergangenen Tagen vor allem den Südwesten und Westen Rumäniens getroffen. Sintflutartige Regenfälle, Überschwemmungen und Sturmböen sorgten vielerorts für erhebliche Schäden. Gleichzeitig leidet das Land unter einer Hitzewelle, die große Teile Europas erfasst hat. Einzelheiten in unserem zweiten aktuellen Hintergrundbericht von Sorin Jordan. Ich bin Alex Terescu. Rumänien stand in den vergangenen Tagen unter mehreren Wetterwarnungen wegen schwerer Gewitter, ergiebiger Regenfälle und gleichzeitig wegen extremer Hitze. Nach Angaben der rumänischen Katastrophenschutzbehörde waren die Einsatzkräfte auch am Dienstag in zahlreichen Regionen gefordert. Feuerwehr und Rettungsdienste rückten in 16 Ortschaften in 7 Landkreisen aus. um die Folgen der Unwetter zu beseitigen. Bereits am Vortag hatten sie in 21 Ortschaften in 8 Kreisen im Einsatz gestanden. Die Helfer pumpten Wasser aus Wohnhäusern, Höfen und Kellern und beseitigten zahlreiche umgestürzte Bäume, die durch die extremen Wetterereignisse entwurzelt worden waren. Besonders stark betroffen waren die Kreise Dolj im Südwesten und Timisch im Westen des Landes. In der Kreishauptstadt Craiova führten heftige Niederschläge an 2 aufeinanderfolgenden Tagen zu erheblichen Problemen. Zahlreiche Straßen standen unter Wasser. Der Verkehr kam in mehreren Stadtteilen zeitweise vollständig zum Erliegen, weil sich auf den Fahrbahnen Wassermassen von stellenweise mehr als 1 Meter Höhe angesammelt hatten. Nach Angaben der Bürgermeisterin Olguta Vasilescu wurden 24 Straßen überflutet. Zudem stürzten mehrere Bäume um. Innerhalb kurzer Zeit fielen örtlich mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Das Wasser reichte mancherorts bis an die Fenster geparkter Fahrzeuge. Die Behörden verschickten innerhalb von nur 2 Stunden 3 Warnmeldungen über das nationale RO-Alert-System. Insgesamt mussten 22 Menschen aus besonders gefährdeten Gebieten in Sicherheit gebracht werden. Auch mehrere Flussgebiete in den Kreisen Olt und Dolj standen bis Mittwochmorgen unter besonderer Beobachtung. Die Hydrologen warnten vor starkem Oberflächenabfluss, Sturzfluten und schnell ansteigenden Wasserständen in kleineren Gewässern. Im Westen des Landes sorgten die Regenmassen ebenfalls für erhebliche Probleme. In den Städten Temeschwar und Lugos mussten Einsatzkräfte überflutete Straßen, Wohnhäuser und Keller sichern. In einer Gemeinde des Kreises Timisch fiel zeitweise der Strom aus. Im benachbarten Kreis Arad rissen starke Windböen sogar das Dach eines Wohnhauses ab. Neben den heftigen Niederschlägen wird Rumänien derzeit auch von einer Hitzewelle erfasst, die weite Teile Europas betrifft. Während in einigen Regionen des Kontinents Temperaturen von über 44 Grad Celsius gemessen wurden, liegen die Höchstwerte in Rumänien zwar rund 10 Grad darunter. Dennoch warnen Meteorologen insbesondere im Westen und Nordwesten des Landes vor einer hohen Wärmebelastung. Die Wetterexperten gehen allerdings davon aus, dass sich die Gebiete mit schweren Gewittern und intensiven Niederschlägen in den kommenden Tagen auf die Karpatenregion konzentrieren werden. Dort werden weiterhin kräftige Regenschauer, Gewitter, starke Windböen sowie örtlich Hagel- und Sturmböen erwartet. Die Bevölkerung in den betroffenen Regionen wurde darüber informiert, dass die Einsatzkräfte des Innenministeriums jederzeit bereitstehen, um Menschen zu schützen und die Auswirkungen der extremen Wetterlage so gering wie möglich zu halten. Thank you.
hören Radio Minien International.
Freizeit und Kultur.
Die siebenbürgische sächsische Kirchenburgenlandschaft ist weltweit einzigartig. Sie zu bewahren ist eine Aufgabe, die Architekten, Denkmalschützer, Tourismusmitarbeiter und Kirchengemeinden gleichermaßen fordert. Seit dem 9. Juni 2026 läuft dazu im Friedrich-Teutsch-Begegnungs- und Kulturzentrum in Hermannstadt eine wegweisende Ausstellung. Kirchenburgen – Erbe mit Zukunft. Ziel der Veranstaltung ist, die wichtigsten Akteure zu vernetzen und die besten Praxisbeispiele zu zeigen. Dieses Kooperationsprojekt wurde konzipiert und ins Leben gerufen von der Kulturreferentin und Leiterin des Teutschhauses, Dr. Gerhild Rudolf. Hören Sie dazu ein Gespräch, aufgezeichnet von Gabi Mäßig.
Am 9. Juni wurde die Ausstellung eröffnet. Es ist keine klassische Kunstausstellung, sondern ein Netzwerkprojekt. Was genau erwartet die Besucher im Deutschhaus? Welche waren die ersten Eindrücke der Besucher?
Viele verschiedene Vereine und Institutionen haben die Kirchenburgen in ihrem Fokus und in ihrem Interesse. Für uns als Vertreter der evangelischen Kirche ist es natürlich immer interessant zu sehen, inwieweit die Kirchengemeinden einbezogen sind und ob die Aktivitäten, die in den leeren Kirchenburgen passieren, ob die im Sinne unserer Kirche sind. Deshalb ist diese Ausstellung hier im Teutschhaus, dem Begegnungs- und Kulturzentrum der evangelischen Kirche. Es ist keine sehr ausgewogene Ausstellung, sondern eher ein Mosaik mit verschiedenen Bausteinen. Wir haben viele verschiedene Institutionen angeschrieben und es haben auch etwa 20 geantwortet. Und 15 davon sind in der Ausstellung vertreten. 20 sind in der Broschüre vertreten. Es sind zu sehen Stellwände mit Plakaten, Broschüren, Faltblätter, Kunstfotos, wie die verschiedenen Vereine sich halt eben vorstellen. Und es ist sehr breit das Spektrum gefächert. Von einzelnen Kirchengemeinden bis zu großen Stiftungen, die sich um viele Kirchenburgen kümmern. Wir wollen halt eben, dass diese sich auch untereinander besser kennenlernen, dass einer vom anderen lernen kann und dass die Kirchenburgen auch vor allem in den Orten, wo keine evangelische Kirchengemeinde mehr vorhanden ist, weil bekanntlich die Gemeindeglieder ausgewandert sind, dass auch diese Burgen genutzt werden. Und eine Schlussfolgerung ist, wenn man eine sinnvolle Nutzung für den Komplex der Kirchenburg findet, dann lassen sich auch Anträge stellen zur Finanzierung für Instandhaltung und dann kann man auch dafür Werbung machen und diese Kirchenburg bekannter machen. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass die Menschen, die dort jetzt leben, auch wenn sie nicht evangelische Siebenbürger Sachsen sind, dass sie einen Bezug zu der Kirchenburg bekommen und sie ihr Sinn und Bedeutung geben. Es ist also eine sehr komplexe Angelegenheit und je mehr Leute davon erfahren, umso besser. Deshalb haben wir auch viel auf Rumänisch geboten. Auch die Vorträge, die noch im Laufe des Sommers folgen, sind meistens auf Rumänisch gehalten, weil wir in die breite Bevölkerung wirken wollen.
Mehr als 15 Partner sind beteiligt, von der lokalen Kirchengemeinde bis zum EU-Projekt.
Etwa 20 Partner haben wir in dieser Ausstellung und die evangelischen Kirchengemeinden vor Ort sind auch aktiv vertreten. Von der Grünen Kirche in Burg Hammersdorf und dem Diakoniehof Schellenberg, dann die HOG Agnetern hat sich sehr ins Zeug gelegt. Solche Stiftungen sind zu erwähnen, der Mihai Eminescu Trust und die Collinere Transylvanie und die Bojoi Stiftung. Von Kirchengemeinden ist dann auch noch Helgau zu sehen. Die Kulturkirche aus Kleinschenk stellt sich dar. Also es ist wirklich schon breit gefächert. Auch kleinere Akteure, so sagen wir, der Verein Renascendis aus Velmern, der kümmert sich um die Kirchenburg in Velmern, aber auch um Inventarisierung von mobilem Kulturgut. Die Bojoi Stiftung, die kümmert sich um die verlassene Kirche in Niemers, Ja, also ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, dass sich viele gemeldet haben. Aus Holzmännern sogar mehrere, auch die HOG, also die Heimatortsgemeinschaft, auch ein Verein, auch der Verein Kirchen Jugendburg Holzmengen, dann nicht zu vergessen den Verein Kulturerbe Kirchenburgen e.V., die in Schmiegen sich um die Fresken kümmern und immer Sommerschulen für Studenten organisieren. Also ja, es ist erfreulich, wie viel geschieht, und dass etwas geschieht, soll ja auch bekannt werden. Das ist unser Anliegen.
Wie schwer war es, diese unterschiedlichen Akteure an einen Tisch zu bringen?
Es ging genügend gut, weil diese verschiedenen Partner selber ein Interesse daran haben, dass ihre Arbeit bekannter wird. Und so werden wir in den folgenden Wochen an 6 Abenden auch Präsentationen haben von verschiedenen Vereinen und Stiftungen, die dann mehr Zeit bekommen, ihre Arbeit vorzustellen.
Das Projekt deckt viele Bereiche ab, von Architektur über Archäologie bis hin zu Ökologie. Welcher Bereich überrascht die Besucher am meisten?
Jetzt bei der Eröffnung waren über 50 Personen, und ich konnte jetzt nicht herausfinden, was die Besucher besonders angesprochen hat. Ich denke, es ist doch die Vielfalt, die zu denken gibt und anregend wirkt. Und wir hoffen, dass ja auch den ganzen Sommer über noch Besucher kommen. Und dann werden wir herausfinden, was die Leute interessiert. Natürlich, spektakulär sind die Fresken. Dann Fragezeichen der grüne Mann. Ja, die Green Man Foundation ist auch vertreten und viele wissen nicht, was das ist. Und so kann man immer noch was entdecken. Ich meine, wenn jemand was Neues entdeckt, dann freue ich mich sehr. Wenn jemand sagt, diese Ausstellung hat mir nichts Neues gesagt, dann freue ich mich auch, denn das heißt, das ist jemand, der sich schon gut auskennt.
Können Sie uns ein konkretes Vorbild nennen, das zeigt, wie Wiederbelebung perfekt funktioniert?
Ich würde nicht ein einziges hervorheben, denn sie sind wirklich sehr unterschiedlich und alle sind wichtig. Natürlich macht der Mihai Eminescu-Trust fantastische Arbeit. Sie wurden auch international ausgezeichnet mit der Kirchenburg in Almen. Aber es sind auch viele andere, die sehr wertvolle Arbeit leisten. Und ja, ich würde jetzt nicht jemanden besonders herausheben, denn alle sind wichtig.
Ein wichtiges Thema ist der Kulturtourismus. Wie schafft man eine Balance zwischen Tourismus und dem Erhalt der Kirchenburg an dieser Orten?
Da ist Spezialist die Stiftung Kirchenburgen, die ja natürlich prominent in der Ausstellung auch vertreten ist. Der Geschäftsführer der Stiftung Kirchenburgen hat auch einen Vortrag gehalten bei der Eröffnung, nämlich Christi Cismaro. Und die Stiftung Kirchenburgen hat schon sehr viel Erfahrung mit Kulturtourismus und Heranziehen von Touristen für die Kirchenburg-Landschaft. Und die jetzigen Projekte, die laufen, wie Forte Vacation und die Transylvanian Brunch, die sind immer so gedacht, dass die Touristen auch sehr viel mitbekommen von der Geschichte des Ortes, von der Besonderheit der Kirchenburg, in der das Ereignis stattfindet. Und die Beiträge, die die Touristen zahlen, enthalten auch eine Spende für die Reparatur. Natürlich kann der Tourismus nicht die Instandhaltung sichern, aber es ist ein Baustein davon.
Die Ausstellung läuft bis Ende September und wird von Vorträgen begleitet. Auf welche Vorträge im Sommer dürfen sich die Besucher besonders freuen?
Das sind im Juli und die ersten 2 Wochen im August, jeweils Montag um 18 Uhr. Also im Juli jeden Montag 18 Uhr, im August am 3. und am 10. August folgende. Mihai Eminescu Trust mit Caroline Fernolent, Colinele Transilvanie mit Cristina Iliescu, Green Man Foundation mit Dan Herciu, Kulturerbe Kirchenburger mit Alexander Kloos, Fundatia Bojoj mit Livia Nicolau und die HOG Agneteln mit der Evangelischen Kirchengemeinde Agneteln mit Helga Lutsch und Andreas Kiaugul. Also wir freuen uns auf diese 6 noch folgenden Vorträge. 2 waren ja schon gleich bei der Eröffnung.
Und ich muss noch hinzufügen, dass die Ausstellung Kirchenburger Erbe mit Zukunft ist bis zum 30. September täglich von Montag bis Samstag zwischen 10 und 17 Uhr in Deutschhof zu sehen. Der Eintritt ist frei. Alle Infos zum Begleitprogramm und den Vorträgen finden Sie auch online auf deutsch.ru.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr. Eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.